Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Da haben wir uns dafür gefeiert, 150 Episoden aufzunehmen. Jetzt sind wir schon bei der 160.
Ach Quatsch, wirklich?
Wenn wir so weitermachen, sind wir in 40 bei der 200. Verstehst du?
Das ist, Mathe-Grundkurs ist korrekt. Ja. Hat das jetzt auch irgendwie nur Relevanz für uns?
Das ist wie mein Alter. Ich musste vor kurzem wirklich drüber nachdenken, wie alt ich bin. Also, ernsthaft? Okay. Ich wusste es aus dem Stand nicht. Also nein, ich glaube nicht.
Ich erwische mich auch, dass ich öfter dann nochmal nachrechnen muss. Und
ja, passt genau. Das? Ich bin dann geboren, hatte dieses Jahr noch nicht Geburtstag. Also ja.
Das ist so wie, dass man so das erste Halbjahr eines Jahres immer noch beim Datum das Vorjahr schreibt.
Ja, die Zeit wird egal.
Vorstufe von Demenz, glaube ich.
Ja. Und ich habe es auch eigentlich nur erwähnt, weil ich gerade auf der Suche nach einer Anmoderation war und in der URL die 160 gesehen habe.
On point anmoderiert.
So, nämlich. So. Emu.
Ja.
Letztes Mal hat es nicht so richtig geklappt. Aber diesmal sitzen wir wieder zusammen. Daher hat ihr zur letzten Moving Panels Folge. Haha, wir haben ja immer was in der Schublade für euch. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Die Woche war nicht so gut, weil zu viel Arbeit. Viel zu viel Arbeit, aber zu wenig Zeit, zu wenig Freizeit, zu wenig Möglichkeit zu lesen. Abends tot ins Bett gefallen, irgendwie noch versucht, beim Einschlafen den Kindern die Zähne zu putzen, bevor sie ins Bett gehen. Und dann hat man schon geratzt, bevor die überhaupt weggetreten sind.
Ja.
Das war so meine Woche, war eigentlich eine Katastrophe. Und ich habe jetzt gerade mich noch kurz vorm Feierabend erwischt, wie ich meiner Kollegin ein schönes Wochenende wünsche. Und sie so sagte, ja, dann bis Sonntag. Ich so, wie, ach du stimmt, Wahleinsatz.
Wahleinsatz, ja.
Stimmt, ganz vergessen. Ich habe so richtig weggedrängt. Ja, wir nehmen natürlich jetzt vor dem Sonntag auf. Ihr hört jetzt am Montag frühestens. Aber wir sind noch vor der Bundestagswahl. Ich habe wieder Wahleinsatz. Deswegen bin ich so semi-entspannt gerade.
Das verstehe ich vollkommen, weil das heißt ein Tag Wochenende für dich.
Richtig.
Ja.
Maximal. Ja. Und bei dir?
Ja, ich bin wieder fit. Ich habe ein bisschen rumgekränkelt, war natürlich irgendwie trotzdem zwei stressige Wochen. Wir sind noch immer dabei, unseren Garten zu renovieren. Der ist gerade eine große Schlammpfütze. Wo mal Rasen war, ist nichts mehr. Wo mal was anderes war, ist auch nichts mehr. Aber wir werden jetzt morgen anfangen, endlich zu pflastern und wieder irgendwie eine Struktur in diese Schlammpfütze draußen zu bekommen. Da freue ich mich schon drauf.
Ja.
Hab für heute Nachmittag aber noch diverse kleine Aufgaben, die Gärtner mir mitgegeben haben, was ich noch machen darf, damit die morgen voll durchstarten können. Es wird, weißt du, ich bin ja körperlicher Arbeit komplett gewohnt von meinem Bürojob.
Absolut.
Ja, das werde ich auf gar keinen Fall morgen früh merken.
Du kleiner Muscle-Bär.
Ja klar, schön wär's.
Ach ja.
Aber wir sind beide, glaube ich, sehr wenig zum Lesen gekommen. Also ich zumindest habe fast alle Titel vor zwei Wochen oder früher gelesen.
Ja.
Trotzdem. Bei mir auch. Trotzdem ist doch die Frage, was ist denn das Letzte, was du davon gelesen hast?
Ich muss flunkern. Ich muss ein bisschen flunkern. Also ein bisschen was habe ich schon gelesen. Die Sachen, die ich tatsächlich als Letztes gelesen habe, sind so, keine Ahnung, Berserk Max Band 9. Dann habe ich noch was einen anderen Manga gelesen, über den ich heute eigentlich sprechen wollte, den ich jetzt aber schon aufgrund der Themenauswahl und der Themenfülle gecuttet habe für die nächste Folge. Und ich habe Vinland Saga angefangen zu lesen.
Ja.
Darüber rede ich aber auch an anderer Stelle.
Da bin ich gespannt drauf. Ja.
Kannst du sein. Darüber reden wir dann noch. Das letzte US-Heft aber, was ich gelesen habe, war One World Under Doom. Das neue Marvel... Ja, Jahresevent, wenn man es so nennen will. Es ist ja kein Sommer-Event. Wenn du rausguckst, kein Sommer-Event. Das glaube ich, letzte Woche kam die Ausgabe raus. Nee. Das war das letzte US-Heft, was ich gelesen habe. Und es war nicht schlecht. Also milde Blatthand-Spoiler. Ich weiß nicht, sind wir im Deutschen jetzt mit Blatthand durch?
Ja, ich weiß es doch auch nicht.
Ja, okay. Ich sag mal so. Wir haben jetzt hier über Doom und das Ende von Blatthand schon ein paar Mal gesprochen.
Ja.
Ja, das hat so zum Ende hin ein bisschen was passiert, was mit Doom zu tun hat. Ja. Also Doom ist jetzt der ganz, ganz große Typ, hat so ein bisschen Weltherrschaft unter sich und informiert die Nation, wie er sich jetzt seine Regierungsordnung vorstellt.
Er macht's wie Trump, ja.
Ich wollte es gerade sagen, also gibt es eine ganze Menge, ich habe gar nicht, das, ich, verstehen können, wie die das geschafft haben, das hinzukriegen, weil der Comic ist ja, der wird jetzt veröffentlicht, das heißt, der ist vor Monaten bereits geschrieben und gezeichnet worden, ja. Und diese Parallelen, die waren wirklich beängstigend. Also er informiert die gesamte Weltgemeinschaft, wie er sich seine Weltherrschaft jetzt vorstellt. Die Helden sind mehr in Schockstarre als in Aktionen, aber versuchen dann trotzdem was und fallen natürlich dabei vollkommen auf die Nase. Ja, ich fand's, ehrlich gesagt, gar nicht schlecht. Ich fand's ziemlich, sogar ziemlich gut, muss ich sagen. Ist von Ryan North geschrieben, dem Fantastic Four Autor, der das so ein bisschen mit aufgebaut hat. Und Abi Silva hat's gezeichnet. Gefällt mir gut. Erste Heft bisher, kann man noch nicht so viel sagen. Die Prämisse ist aber geil. Und mich hat's gehuckt und ich werde definitiv dabei bleiben.
Sehr schön, das freut mich. Bestimmt auch ein wenig Vorbereitung für die kommenden Kinofilme.
Wahrscheinlich schon, ja. Aber es ist trotzdem, also diese Bezugspunkte dahin zu aktuellen Geschehnissen waren schon erschreckend. Und noch erschreckender war für mich, weil ich habe ja dann beim Lesen auch diese Vergleiche gezogen zu dem, was der orange Clown da drüben gerade macht. Mhm. Und es war erschreckend für mich zu sehen, dass ich Doom deutlich sympathischer fand.
Ja, das ist eine gute Erkenntnis, ja.
Mhm.
Ja, guck mal, dieser meist sehr böse, fiktive Charakter ist noch sympathischer als du, Kollege.
Mhm.
Ja.
Ach Gott, ey, wir sind irgendwie alle am Arsch, oder?
Ja, sowieso. Aber was soll's, wir haben ja wenigstens noch was zu lesen.
Das Schlimme ist, alle, die das jetzt hören, werden wissen, dass wir wahrscheinlich noch mehr am Arsch sind, als wir das jetzt glauben.
Ja.
Weil die Wahl denn schon durch war.
Oh.
Oh Gott, es ist so frustrierend. Ja. Es ist so frustrierend.
Wenigstens aber noch ein paar Stunden in Freiheit. Ja.
Hast du mitbekommen, was die auf dem Ex-Account des Weißen Hauses ablassen? Was die da für Posts schieben auf dem offiziellen Behörden-Account des Weißen Hauses?
Nee, habe ich.
Das kannst du, das glaubst du nicht. Das glaubst du wirklich nicht, dass sie so fingierte Time Magazine-Cover mit ihm und Krone drauf von wegen Our King posten. Es ist unglaublich. Es ist, man fragt sich nur noch, ist hier irgendwo versteckte Kamera? Das ist Realsatire. Absolute Realsatire.
Böhmermann, nimm die Silikonmaske ab. Ja.
Oh, bitte. Oh, das wäre so geil. Das ist so tief durchatmen und denken, oh, ich schaff's auch aktuell nicht mehr in irgendwelche Politik-Podcasts reinzuhören, weil es einfach nur noch, ich höre ja meistens Podcasts, wenn ich zur Arbeit fahre.
Ja.
Und sobald ich im Büro angekommen bin, habe ich so eine Laune und alle fragen sich, was haben der schon wieder? Ja,
ja, ich habe nur mal gehört, was gerade so los ist. Ja,
ja, ja, ja. Danke dafür.
Ich mache so, ich habe mir in ChatGPT Task erstellt und zwar ein Task, das mir morgens so gegen 8 Uhr einmal eine Zusammenfassung gibt, von dem, was so passiert ist. Weil das passt ganz gut, weil während wir schlafen, macht der Unsinn.
Ja.
Und wenn er dann schlafen geht, kann ich mir angucken, durchlesen, was er dann so gemacht hat. Ja.
Nett. Ist auch sehr frustrierend. Aber frustrierend und emotional ziemlich downbringend haben wir heute, glaube ich, nochmal.
Haben wir nochmal, aber auch Amerika haben wir nochmal.
Ja, ja.
Denn auch ich flunker eigentlich ehrlicherweise ein bisschen.
Ja.
Denn zu allerletzt habe ich unseren Titel ganz am Ende gelesen. Mhm. Aber den ich davor gelesen habe, ist Hellblazer Tod in Amerika. Ich
Band
bin ja
1.
Band 1, ich bin ja richtig glücklich. Simon Spurrier hat ja vorher schon mal Hellblazer geschrieben, John Constantine in diesem Sandman-Universum, das dann abgebrochen wurde, was man auch stark gemerkt hat.
Mhm.
Und da hat er schon bewiesen, dass er die Figur gut verstanden hat, dass er tolle Ideen hat. Und jetzt durfte er nochmal wieder zurückkehren. Für, ich glaube, 12 Hefte insgesamt, aufgeteilt in 2 Paperbacks in Deutschland. Und da ist jetzt der erste raus und die Prämisse ist eigentlich, naja, John Constantine kommt nach Amerika, er muss fliehen aus Großbritannien, weil er gesucht wird, wird für einen Mörder gehalten. Allerdings ist er selber tot, also sein Körper, sein Herz schlägt nicht mehr, er hat nicht mehr so lange zu leben, Magie, bla bla,
ja.
Aber der Körper lebt nicht mehr. Und gleichzeitig, als er nach Amerika kommt, erscheint ihm Morpheus, also Sandman. Denn wer Sandman wirklich gelesen hat, im ersten Trade, in einem der ersten Hefte wird klar, dass Sandman diverse Sachen verliert, unter anderem seinen Beutel mit Sand und John Constantine hat ihn zwischenzeitlich auch im Besitz.
Mm.
Und er sagt, John Constantine, hör mal, Kollege, eigentlich kann kein Mensch den öffnen, aber du hast es irgendwie geschafft, ein paar Sandkörner daraus zu bekommen. Sieh mal zu, dass du die wieder einsammelst, wenn du keinen Stress mit mir haben willst. Und John Constantine hat jetzt halt zwei Aufgaben eigentlich. Zum einen möchte er natürlich beheben, dass er selber stirbt, ja. Weil das ist irgendwie unpassend und unglücklich, so zu leben. Und das andere ist, diese Sandkörner wieder einzusammeln. Und es ist so ein Roadtrip durch Amerika, bei dem Simonsbury auf der einen Seite halt so fantastische Geschichten erzählt, die mit der Magie zu tun haben und mit langem Leben. Und auf der anderen Seite aber viel Amerika-Kritik mit drin ist.
Ja.
Ich finde, das funktioniert in großen Teilen ganz gut. Manchmal wird es aber ein bisschen langatmig oder man weiß nicht so richtig, worauf er hinaus will.
Mhm.
Am Ende kommt dann so ein bisschen raus, dass er irgendwie, wer darf welche Waffen verwenden in Amerika und wie einfach ist es da dran zu kommen, dass er solche Dinge mal kritisiert.
Jeder darf alles.
Ja, genau. Aber er bauscht das manchmal so auf.
Okay.
Es wirkt dann so ein bisschen wie Kunst oder wie künstlerisch erzählt er und er möchte gerne elegant erzählen, das gelingt ihm aber nicht immer.
Okay. Liegt es daran, dass er vielleicht nicht so den Amerika-Bezug hatte? Er ist ja, glaube ich, Brite, oder?
Ja, genau. Vielleicht liegt es daran, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen überambitioniert, was er sich vorgenommen hat, so einen Aspekt über so ein ganzes Heft zu erzählen und das parallel zu einer Handlung, die noch mit drin ist.
Mhm.
Vielleicht war meine Erwartungshaltung aber auch so unfassbar hoch, weil er mich letztes Mal so damit überrascht hat, was er gemacht hat. Und da so tolle Ideen drin waren. Dass ich ein bisschen enttäuschter bin, als ich es eigentlich wäre, wenn ich es einfach so aus dem Regal genommen hätte und gelesen hätte. Alles in allem richtig geil. Wir haben es in Deutschland wieder bekommen, in zwei Paperbacks. Bin ich sehr, sehr glücklich drum, dass John Constantine da bedacht wurde. Auf jeden Fall eine Empfehlung für alle Leute, die die Figur mögen. Ich fand aber den anderen Einstieg fand ich besser, seinen ersten.
Okay.
Und was wir unbedingt erwähnen müssen, ist der Preis von dem ganzen Ding. Da sind 6 Hefte drin für 27 Euro als Paperback.
Was?
Ja.
Das sind wie viele Seiten? Sind das irgendwelche übergroßen Hefte? Kann ja sein, dass die
das manchmal sind, einen Homepage-Count haben. Da sind ein, zwei übergroße auf jeden Fall bei. Das ist dicker als sonst ein Paperback mit 6 Heften. Sagt mir einfach so mein Instinkt, wo ich es gerade hochhebe, steht die Seitenzahl nicht drauf.
Aber ich kann mal auf der Webseite gucken. Euro.
Ja, das wird auch vor allen Dingen später wird das nochmal interessant, weil wir uns später nochmal über Preise unterhalten müssen.
Ja.
Aber ich guck mal eben. Tod in Amerika. Komm, liebe Panini-Seite. Gib mir die Daten, die ich will. Ja, die Suche sucht noch.
Ja. Ihr hört das, wir springen direkt aus dem Job in die Aufnahme. Wir hatten nicht allzu viel Zeit uns.
192 Seiten.
Alter, das ist, boah.
Ne?
Das war früher mal 20 Euro Paperbacks. Das war mal 1990 oder so, 1999 genau. Oder so, ja.
Und da waren die Deluxe Hardcover sind irgendwo mal bei 30 angefangen, wenn ich an diese Miller Collection denke.
Mhm.
Ja, jetzt sind wir hier bei 27 Euro. Ach ja, Swamp Thing spielt auch noch natürlich eine Rolle. Also es ist viel mit reingepackt, was man mit John Constantine verbindet. Für die Fans da auf jeden Fall ein Blick wert, glaube ich.
Okay. Wollen wir mal über ein paar Sachen reden, die in der letzten Zeit passiert sind?
Ein paar. Ja.
Ein paar Sachen. Also wir haben vor 2 Wochen das letzte Mal aufgenommen, hat Andreas eingangs schon gesagt. Letzte Woche konnte ich leider nicht, da mussten wir ein bisschen schieben. Wir haben uns auch diese Woche nicht so wirklich sprechen können. Also so viel aus, du hast doch keine Ahnung, womit ich dir jetzt um die Ecke komme hier.
Ich habe absolut keine Ahnung.
Das ist geil, das ist gut. Deswegen haben wir jetzt auch schon ein paar Themen streichen müssen, weil ich habe gedacht, ich gucke mal noch ein bisschen im Vorfeld, dass wir noch ein paar Aktualitäten aus Übersee mit rüberbringen. Und es wurde immer mehr, weil ich vollkommen vergessen habe, dass in dieser Woche die Comics Pro 25 stattfand in den Staaten. Und die Verlage dort gerade so ein bisschen das machen, was früher in San Diego eigentlich Tradition war. Ankündigung, 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 Ankündigung.
Ja.
Und da kam ein bisschen was zusammen. Ich habe mir ein paar Notizen mitgemacht. Ich habe noch nicht vieles davon im Detail gelesen. Das machen wir jetzt hier live zusammen. Aber ich habe mir das meiner Meinung nach Diskutabelste schon mal ganz oben hingeschrieben. Im September, DC Comics, Neustart, Batman. Die monatliche Serie wird abgesetzt, oder das heißt beendet, kriegt einen Neustart mit einer neuen Nummer 1. Das neue Kreativteam, und ich sag's ja immer wieder, wer an Batman schreibt und zeichnet, das ist so quasi, als wenn ein neuer James Bond verkündet wird. Ja?
Ja.
Meiner Meinung nach zumindest. Ich vergleiche das immer gern so. Matt Fraction wird der neue Batman-Autor.
Was?
Und Jorge Jimenez, der auch schon mit Chip Zdarsky gearbeitet hat, wird weiter zeichnen.
Ach, cool.
Matt Fraction wird der neue Autor für Batman ab September 2025.
Das könnte ja eine komplett neue Richtung bedeuten, wenn ich...
Ich habe auch ein bisschen Gänsehaut gekriegt, als ich das gelesen habe, muss ich sagen. Das fand ich geil. Matt Fraction ist echt mal frisch, muss ich sagen. Sehr, 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 sehr frisch.
Ja, da haben sich auf jeden Fall wen gesucht, der gerade... Also, der Name ist aber gerade nicht so im Spotlight, habe ich das Gefühl.
Nicht so wirklich im Spotlight, muss man sagen, aber immer noch groß genug...
Ja, absolut.
Immer
ja.
noch groß genug und für das, was er gemacht hat über die vielen Jahre hinweg, bei mir auch definitiv so verhaftet, dass ich ein bisschen beflügelt bin. Ich freue mich sehr, weil der kann was schreiben und ich hoffe, er wird nicht wie seine beiden Vorgänger, also Tynion IV. Und Chip Zdarsky, unter diesen elendigen Editorial-Vorgaben erdrückt. Ja, Matt Fraction, was gibt's, was der Mann richtig Großes geschrieben hat? Neben Thor, Iron Man, vor allem sein Hawkeye unter Marvel Now war
ja.
brillant.
Ja.
Absolut brillant, mit dem Eisner Award, glaube ich, sogar ausgezeichnet. Er hat zusammen mit Chip Zdarsky die Image-Reihe Sex Criminals gemacht, die bei Panini auch erschienen ist. Weiß ich nicht, ob sie vollständig erschienen ist.
Nein.
Unwahrscheinlich, ja. Danke.
Nee, leider nicht.
Ich wollte schon ausholen und eine Brücke schlagen, aber danke. Genau, natürlich nicht. Matt Fraction hatte die geschrieben und Chip Zdarsky hatte die gezeichnet. War auch sehr, sehr groß. Also Matt Fraction ist ein toller, toller Autor, ja.
Ja. Bei Splitter ist diese Reihe von ihm erschienen. Adventure Man.
Mhm.
Ja, ja.
Genau.
Auch toll.
Ja.
Ach, coole News. Das freut mich.
Ab September. Ja, die Cover, die ersten Cover zur Ausgabe 1 sind auch schon da. Sagt jetzt natürlich erstmal noch nicht so viel aus, aber trotzdem, ich freue mich sehr drauf.
Und dann ist Hush 2 auch schon durch, ne?
Deswegen wird das sein. Also ja. Die letzte Chip Zdarsky-Ausgabe kam jetzt, die war lame.
Hatten wir, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob diese Woche nicht, ich glaube nächste Woche oder übernächste Woche startet den Hush. Mit Jim Lee und Jeff Loeb, die, also Hush 2.
Ja.
Einer unserer Hörer hatte mir auch eine Sprachnachricht geschickt vor ein paar Tagen. Grüße nach Österreich. Und fragte mich auch, wie ich dazu eingestellt bin, ob ich Bock drauf habe oder eher nicht und so weiter. Ich habe schon ziemlich Bock auf Hush 2, auch wenn ich keine Erwartungshaltung habe. Und ich sehe es aktuell so, das kann gut werden, dann freue ich mich. Das kann kacke werden. Dann lese ich halt was anderes. Ja.
Ja.
Ich versuche momentan einfach nicht mehr von Sachen, wo ich hohe Erwartungshaltung habe, zu enttäuscht zu sein, wenn es nicht mehr so ist.
Ja, ja, ja. Kann ich absolut nachvollziehen.
Das funktioniert beim Weltgeschehen noch nicht so ganz, aber bei Comics sollte das halbwegs möglich sein.
Ich wollte gerade sagen, das Weltgeschehen hat mehr Einfluss auf einen.
Ja, weißt du, dass ich immer noch nicht den Fantastic Four Trailer gesehen habe?
Macht ja nichts.
Okay. Habe ich noch nie auf die Kette bekommen.
Ja, du, der Trailer.
Ein elendiges Versagen bei mir hier.
Im Zweifel geht man so ins Kino.
Das wäre was. okay, gehen wir weiter. Oder hast du noch was zu ergänzen zu Mr. Fraction?
Und nee. Ja.
Mark Waid und Skylar Petridge übernehmen Action Comics und werden primär Superboy Stories daran schreiben.
Interessant.
Das war auch mein Gedanke, sehr blumig formuliert. Waid war ja jetzt vor kurzem schon mal, ich glaube für 12 Ausgaben, das war hier dieser wöchentliche Rhythmus, der hat mich total gekillt. Da bin ich dann aus Action Comics ausgestiegen, weil wirklich jede Woche ein neues Heft, too much. Es ging 3 Monate lang, hatte er schon eine Action Comic Story geschrieben, die war okay. 3 Monate lang, ja, in 12 Heften. Die war okay, zum Teil. Ich habe die nicht zu Ende gelesen, weil es war mir nachher too much, muss ich sagen. Da war ich raus, aber ich bin gespannt. Mark Waid mag ich momentan sehr. Und Superboy, ich hoffe, man lässt ihn von alleine. Mark Waid soll man von alleine lassen. Lass die einfach arbeiten.
Ja, ja.
Alle Autoren und Autorinnen sollte man von alleine lassen. Ja. Naja. Kleine Vorwarnung, die News sind nicht nach Verlag oder irgendwas geordnet, sondern so, wie ich es aufgeschnappt habe. Ja. Es gab den ersten Drop zu einem neuen Ghost Machine Titel. Bei Image Comics, also das Label, was Geoff Jones macht, also Geiger Universe und Red Coat und so weiter.
Ich glaube, Unnamed heißt, glaube ich, ne?
Unnamed ist das Universum, in dem Geiger handelt, aber das Label heißt, oder das Produktionsstudio heißt Ghost Machine.
Ja, genau, weil du gerade, ja, Ja,
ja, das, das Geiger-Universe heißt Unnamed, genau.
Ja, so,
und dann,
ne,
gibt es ja noch
so,
diese, ja, anderen Universen halt mit The Devourer und so weiter.
Ja,
genau, Rogue, ja, Exodus, ja.
Ja, ich hatte mir vor kurzem mal so eine Tabelle von denen angeguckt.
Ich habe ja vor, darüber hier noch ein bisschen mal einen Überblick, ja, zu verschaffen. Da sind wir noch nicht angekommen. Ja, auf jeden Fall wurde angekündigt der Titel First Ghost. Der wurde schon länger angekündigt, aber jetzt gibt es auch einen Namen dazu. Brad Meltzer ist im Boot. Brad Meltzer.
Mhm.
Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe aber jetzt noch nicht gerade im Blick, wann das kommen soll. Ja, coming in 2025, okay.
Hm. Oh, haben wir ja noch ein bisschen Zeit.
Ja. Ist Teil des Unnamed Universe?
Mhm.
Bin gespannt. Also Geiger Universe bisher, oder beziehungsweise Ghost Machine Publikationen bisher ziemlich stark. Aber wie gesagt, wir wollen nochmal im Detail darüber reden, wenn ich auch die ganzen Spin-Offs dazu gelesen habe.
Ja.
Ja. Also gerade auch aus dem Horror-Segment habe ich schon einige mit aufgenommen. Das war geil. Das ist gut. Ja. So Hyde Street und so weiter.
Ja, ja,
das,
ja,
das ist schon richtig gut. Alter, der, ja, hat ja auch Namen dabei. Wahnsinn, ja.
Ja, er kennt halt alle.
Der kennt alle. Der kennt, ja, alle, ja. Sophie Campbell wird eine neue Supergirl-Ongoing-Serie schreiben und zeichnen.
Mhm.
Ja. Startet auch noch in diesem Jahr. Ich gucke gerade mal rein, ob ich es konkretisieren kann. Wurde auch nur gedroppt mit dem ersten Cover. Aber keine Info wann. Ist ja jetzt auch eigentlich für das deutsch lesende Publikum bei uns noch nicht so ganz relevant. Doch hier im Mai kommt die erste Ausgabe für den US-Markt. Hm, mal schauen.
Nicht uninteressant.
Nicht uninteressant. Es gibt ein Variant-Cover von Bill Chris-Everly. Das fand ich sehr nice. Wenn die Supergirl zeichnet,
ja,
habe ich immer, ja, ein Grinsen im Gesicht. Ganz, ganz toll. Ja. Fantastic Four Autor Ryan North und Mike Norton werden eine Miniserie zu Krypto, also Superman, zu machen. Man merkt, es geht Richtung Superman. Ja, ja, ja. Der Andreas streicht sich gerade zart über die Schläfe, um zu verhindern, dass er ins Mikro beißt. Ich sehe es schon.
Ja.
Freust du dich da nicht drauf?
Nee. Also, für alle, die da Spaß dran haben, viel Spaß damit. Mhm. Have fun. Wäre jetzt nichts, wo ich sage, oh, da muss ich unbedingt reinlesen.
Ja.
Aber zur Ehrrettung Dr. Doom und Rocket Raccoon wäre ja auch nichts, wo wir gesagt hätten, oh, da würden wir aber mal reinlesen. Ne?
Und ich war sehr, ja, sehr begeistert. Sehr, sehr begeistert. Chip Zdarsky und Rachel Stott werden für Distillery, das ist der, mhm, Indie-Verlag von den ehemaligen Comixology, Mitarbeitenden oder dem Führungsstab, eine neue Reihe machen, die heißt White House Robot Romances.
Ja.
Hm. Ist im Juni zu erwarten. Allzu viel Content dazu gab es bisher noch nicht, aber scheint wohl Richtung Blade Runner, The Island, We Stand on Guard, hat man so, wow, gedroppt, um es zu beschreiben.
Oh, toll.
Ist ja auch nicht der erste Chip Zdarsky-Comic für Distillery.
Nee, eben.
Ja. Gibt es da nicht irgendwie Distillery-Publikationen, die es bisher in deutsche Übersetzung geschafft haben?
Genau das habe ich gerade überlegt.
Ja,
und ich hatte
das ist sehr wahrscheinlich ein Nein.
Und ich hatte im Hinterkopf, dass wir irgendwo eine gehabt hätten.
Ja?
Ja. Oder zumindest.
Es ist mir fast der Kaffee wieder aus dem Mund gerannt.
Ich dachte, Crosscult hätten eine angekündigt oder sogar gebracht. Aber ich komme nicht drauf.
Wir überlegen gerade, wir gucken uns gerade fragend an.
Das können wir sehr gut.
Das können wir sehr gut.
Bei viel
das seht geht. Ihr nur nicht, ja. Genau.
Ich dachte, aber vielleicht habe ich auch falsch gedacht. Aber irgendwie hatte ich im Kopf, dass es irgendwo mal eine Ankündigung oder vielleicht sogar schon ein Release gab.
Ja.
Von einem Distillery Comic.
Ich erzähle mal ein bisschen weiter. Wenn du Bock hast, ja, zu gucken, dann guck ruhig nach. Jeremy Adams, das ist der, den wir zuletzt unter anderem an Flash gesehen haben. Der Autor hat einen Exklusivvertrag mit DC Comics unterschrieben.
Hm.
Heißt für uns erstmal nix, weil ich kenne ihn tatsächlich ausschließlich von DC Comics, das heißt, er bleibt, ja, erstmal eine Weile da. Jetzt macht er ja aktuell, glaube ich, Aquaman, da sind 2 Hefte bisher raus, wird viel darüber geredet, ich habe trotz des Geredes noch nicht mitbekommen, ob es positiv oder negativ ist, muss man dazu sagen, reingeguckt habe ich noch nicht, ich habe mal so ein paar Preview-Seiten gesehen, das war ganz nett, aber naja.
Ja.
Hm.
CrossCult haben Somna angekündigt.
Ah, Ach, genau. Das war dieser leichte Erotik-Horror-Titel.
Ja,
ja, genau, stimmt,
genau,
ja.
Genau. Hm. Und der war von Distillery, ja.
Okay. Marvel haben angekündigt, dass Torun Gronbeck, die Autorin, und André Risso eine Spider-Girl-Serie schreiben werden für Marvel, die im Juni startet für den US-Markt.
Finde ich interessant. Risso, Spider-Man.
Nicht doch. Eduardo Risso.
Ach, sorry.
André Risso.
Okay, das.
Keine Ahnung, ob da ein Verwandtschaftsverhältnis besteht oder da der Name nur gewürfelt wurde, das weiß ich nicht. Bei Eduardo Risso werde ich auch ganz, ganz schnell.
Ich habe nur Risso gehört und
ja,
war
ja,
dabei.
Genau, genau. Da wäre ich auch ganz schnell dabei. Aber deswegen erstmal gucken.
Ja.
Ja. So wirklich. Ich kam mir ein bisschen veralbert vor, als ich es gelesen habe, aber man wollte anteasen, dass ja vor einiger Zeit mal etwas geteased wurde, nämlich Jonathan Hickmans Imperial.
Ja.
Ja, wo immer noch keiner wirklich weiß, was das jetzt für ein Käse sein soll.
Warum auch, ja.
Ja, jetzt gab es einen neuen Teaser dazu mit einem neuen Bild und es wurde gesagt, dass es irgendwo so ein Blend aus seiner Ultimate Spider-Man-Arbeit und House of X werden könnte. Ja.
Oh, okay.
Aber irgendwie auch was mit seiner kurzweiligen, sehr, sehr kurzweiligen Arbeit an New Mutants. Er hat ja da den ersten Story-Arc geschrieben, bevor es abgegeben hat und es dann ziemlich schnell ziemlich kacke wurde. Soll auf jeden Fall Space-Thematik werden.
Auf gut Deutsch, Hickman macht gerne was, aber nicht in die aktuelle Kontinuität eingreifen, bitte. Mach mal weit draußen.
Ach, aktuelle Kontinuität wird das schon sehr werden. Also es wird irgendwas rund um Nova Corps und Shi'ar.
Ja.
Da wird es irgendwas werden. Also es wird Space, typische, ja, keine Ahnung, Starlin Space Opera. Nur von Hickman.
Gucken wir mal.
Wilder Ritt, hundertprozentig.
Ja.
Wenn das noch geil gezeichnet wird, ein bisschen gehypt bin ich dann schon. So, wenn ich mich jetzt gerade so reden höre, muss ich sagen. Aber am Anfang dachte ich, jetzt hau da mal raus, was das sein soll. Ja.
Ja. Jetzt sagt es uns.
Ja, genau. Es wurde eine neue limitierte Serie zum Ultimate Universe angekündigt.
Mhm.
Ach, Moment. Mein Sprachassistent ging hier gerade wieder los. S. Punkt meldet sich. Nicht, dass jetzt gerade dazwischen gequatscht wird. Ultimate Spider-Man Incursion wurde angekündigt. Lass mich schnell gucken. Wird im Mai starten von Cody Ziegler und Dennis Kemp.
Okay.
Wir reden hier bald über den anstehenden Ultimates-Band.
Ja.
Der kommt, glaube ich, im März raus.
Ich glaube auch, ja.
Ja, da ich für den Comic Talk ein bisschen was dazu schreibe, habe ich die deutsche Ausgabe schon bekommen und mal verglichen mit der bereits gelesenen vor einiger Zeit ersten US-Volume. Und ich bin unglaublich heiß darauf, mit dir darüber zu reden. Aber das machen wir, wenn der erste deutsche Band ansteht. Damit ihr das nicht wieder vergesst.
18.3. kommt er.
18.3. Wir haben heute den 21.2. Also haben wir noch ein, zwei Wochen. Wenn der ansteht, reden wir hier darüber. Und ein kleiner Spoiler. Lauft ihr bitte los. Kauft den. Dennis Kemp. Den Namen merken wir uns mal. Alle. Zwingend. Ja, im Juni. Fünf Ausgaben soll es umfassen. Ja, Jonas Scharf zeichnet.
Oh.
Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, Ultimate Universe Miles Morales.
Doppel-O.
Doppel-O. Großes Doppel-O. Auf dem Cover ist auch der Ultimate Wolverine. Hast du da das erste Heft gelesen? Ja, nee. Das hast du. Hast du nicht?
Nee, habe ich noch nicht. Ich habe es bereit liegen zum Lesen, aber ich bin die letzten zwei Wochen nicht zum Lesen gekommen.
Zweite Heft ist ja schon raus. Ich habe das erste gelesen, war Wochen.
Wochen.
Okay. Also positives
Ja, nicht bist du eigentlich bei den X-Men irgendwie aufstand?
Das neue Ultimate.
Ja, Ultimate, genau.
Ultimate X-Men. Nee, ja, Ultimate X-Men nicht. Bei den regulären X-Men, ja. Da habe ich Uncanny X-Men, das neueste Heft, noch nicht gelesen, aber sonst ja.
Okay.
Finde ich aktuell ziemlich nice. Also X-Men, die beiden Hauptserien momentan. Ich mache ja gerade Daumen hoch.
Ja.
Gefällt mir sehr. Ja. Gibt eine neue Schurkeninitiative. Mal wieder.
Okay.
Marvel hat angekündigt, ich mache jetzt Anführungszeichen hier, bring on the bad guys.
Mhm.
Anführungszeichen Ende. Ja, gibt eine neue Villain-Initiative rund um Dr. Doom, Green Goblin, Loki, bla. Hat man bei Marvel
same,
schon
same,
mal.
Same, but different, wa?
Ja, denn bei DC jetzt in den letzten 10 Jahren mindestens zweimal. Wir hatten Forever Evil.
Ja.
Dann hat man, wie hieß das, One Bad Day.
Ja.
Jetzt haben wir bei Marvel Bring on the Bad Guys. Hm. Wird irgendwie One-Shot-mäßig, glaube ich.
Vielleicht sind bestimmt ein paar coole dabei.
Hm.
Aber sind auch bestimmt ein paar dabei, die eher Gurken sind.
Wir haben angekündigt oder bestätigt bisher Doom 1, Green Goblin 1, Abomination 1, Loki 1, Red Skull 1 und Dormammu. Mhm.
Mhm.
Ach, Mephisto 1 wahrscheinlich auch. Yay!
Ja, okay.
Hype-Level Richtung Keller.
Ja.
Pass auf. Hype-Level Richtung O weit oben. Jetzt wird's heftig. Muss laden. Internetseite scheiße, Moment. Captain America. Neustart. Neues Kreativteam. Gezeichnet Valerio Schiti. Das ist schon mal gut. Autor Chip Zdarsky.
Oh. Da hätte ich auch mit Batman.
Gänsehaut-Moment. Captain America von Chip Zdarsky und Valerio Schiti. Das wird ein Kracher. Ich nehme an, dass Chip Zdarsky das Batman Editorial Team nicht mitnimmt.
Ich hoffe auch. Ja.
Das ist auch so, ich würde da so gern mal in diese Redaktionsräume reingehen, so mal ganz kurz Maulschellen verteilen und wäre gehen.
Ja, oder? Jetzt lass die Schreiber doch mal in Ruhe. Ja.
Lass die Leute doch mal arbeiten. Finde ich nice. Ja. Wir hatten jetzt neulich im Discord, hatte erst jemand nach Avengers Twilight gefragt, wie es so war und ob es gefallen hat. War ja auch von Zdarsky, hat mir auch gefallen. Ich glaube, der schreibt einen ziemlich stabilen Captain America. Und wenn man ihn lässt, auch hoffentlich einen im besten, also im positiven Sinne, kontrovers diskutierbaren Captain America. Wenn das der Fall ist, ist Captain America meist recht stark, würde ich mich drauf freuen. Ja, lass mich kurz mal überfliegen, wann es denn losgehen soll.
Ja.
Die ersten Cover sind schon da, im Juli 25 für den US-Markt.
Ja, guck mal, haben wir ja noch ein bisschen Zeit.
Ich bin gespannt. So, neue Comic-Reihe angekündigt, Spider-Man und Wolverine.
Ja.
Von Mark Guggenheim.
Vielleicht mal
das ist positiv. Man hat mal in letzter Zeit nicht allzu viel mitbekommen, aber das ist schon mal ein Garant dafür, dass es gut werden könnte.
Ja, bei solchen Titeln ist, glaube ich, immer, dass ich denke, das wäre ein ganz guter Zeitvertreib. Aber meist läuft parallel so viel anderes, was ich nicht schaffe zu lesen, dass die halt immer hinten runterfallen.
Oh, ich habe die letzten beiden Wochen die Publikationen, die rauskamen, die Mittwochsausgaben, ich habe mal durchgeschaut, was da alles noch bei mir jetzt eigentlich kommen müsste, was ich lesen müsste.
Ja.
Oh, vor allem, das Schlimme ist, es sind so viele gute Sachen dabei oder wo ich glaube, dass es gute Sachen sind, wo ich mich so drauf freue und die Zeit fehlt momentan ein bisschen. Startet wohl schon im Mai diesen Jahres für den US-Markt. Wird auch definitiver sein, was wir im Deutschen sehen. Naja. Es gibt ein neues Jubiläum in diesem Jahr und Marvel hat sich entschieden, daraus eine ganze One-Shot-Serie zur Feier dessen zu machen. Giant Size X-Men wird 50 Jahre alt und es gibt Giant Size Jubiläumsausgaben. Mehrere hintereinander. Lass mich kurz mal gucken, welche das waren. Das haben sie angekündigt. Event Issue Lineup Giant Size Number One. Mit Kamala Khan im Fokus. Dann haben wir ein Giant Size Dark Phoenix Saga Number One. Wir haben Giant Size Age of Apocalypse Number One. House of M Number One. Also alles Giant Size. Und nochmal X-Men Number Two. Ja. Also scheint ein zusammenhängender Plot-Kosmos zu sein. Werden wir mal sehen.
Ja, guck mal. Ist doch eine gute Art, das zu feiern.
Ja. Wir werden sehen.
Haben sie alle was von.
Vielleicht wir auch.
Ja.
Ich mag Kamala Khan. Mal gucken.
Dito.
Ja. Das erste Heft kommt wann? irgendwann vor Juni, weil da kommt schon das zweite, also wahrscheinlich im Mai. Daran hast du dich jetzt verschluckt.
Ja, das war's.
Kleine Side-Note zurück zu Distillery, dem US-Verlag. Gibt es eine neue Serie angekündigt, eine Sci-Fi-Serie oder eine Space-Opera-Serie, Galactic, von, ich hab's gesagt, sie spricht irgendwann, ich hoffe, das kam jetzt nicht so weit rüber. Nein, du bist ruhig da hinten. Galactic von Kurt Pyrus und Almelkar Pinner. Beide noch nie von gehört. Kam aber als Ankündigung. Ich bin gespannt.
Ja.
Also, ja. Bin gespannt heißt, ich warte die Reviews ab. Ja. Obwohl, da kriegen wir, doch, da kriegen wir was per Mail. Vielleicht gucke ich auch so mal rein. Mal schauen. Wo ich wirklich gespannt bin, wo ich eventuell oder sehr wahrscheinlich die Reviews nicht abwarten werde. Das wird ein Zungenbrecher für mich. Exquisite Corpses für Image Comics von James Tynion IV. Und Michael Walsh kommt im Mai. Eine Action-Horror-Antwort auf das Energon-Universe.
Okay.
Mhm.
Interessant.
Mhm. Und die ersten Artworks sahen schon recht nice aus.
Ja.
Ja. Kommt im Mai diesen Jahres für Image.
Ich habe mich die Tage noch gefragt, ob er aktuell nur seine Ongoings macht.
Mhm.
Nee, also wäre ja nicht schlimm, ne? So, aber.
Er hat neue Sachen in petto gerade. Sehr, sehr viel. Für Image Comics kommt ebenfalls die Reihe Space Opera wiederum. Free Planet von Aubrey Sitterson und Jed Doherty kommt auch im Mai. Ja, mal gucken. Dann hatte Image Comics vor einiger Zeit einen Titel, der in den USA sehr gehypt wurde und den ich zwar mitbekommen habe, der bei mir aber weitestgehend unter dem Radar lief. Heißt, ich habe nicht gelesen, habe aber mitbekommen, dass er ziemlich gelobt wurde und dann immer wieder versäumt, da mal reinzugucken. Der hieß Nights, also Nächte.
Ja. Ja.
Und Image hat jetzt bekannt gegeben, dass die TV-Rechte dafür verkauft wurden und daraus eine Animationsserie gemacht wird.
Ach, guck mal. Mhm. Da bin ich mal gespannt, was passiert.
Ich erwähne das deshalb, weil wenn sowas kommt, heißt das meistens, dass einer von unseren kleinen deutschen Verlagen möglicherweise denn doch dazu mal Interesse greift. Daran kriegt, ja. Ja, ja, und dazugreift. Das wäre ganz cool.
So ein Spaß, wenn der Trailer da ist.
Genau. Also vielleicht hören wir nochmal von Knights. IDW hat angekündigt, dass ein neues Sublabel zum Godzilla-Universe kommen soll. Kai Sai Era, also eine neue Ära, mit einer neuen Ongoing-Serie.
IDW fasziniert mich immer wieder, ne? Man kriegt gleichzeitig Meldungen über diesen kurz vor Pleite und gleichzeitig kündigen sie irgendwelche neuen Sublabel mit neuen Lizenzen an.
Weil Lizenztitel laufen bei denen, ja.
Das war ja, genau, aber es scheint immer so ein Drahtseilakt bei denen zu sein. Ja. Zwischen, wir sind komplett fluide, hier ist unser Geld und ohne, fragt uns besser nicht. Gerade sieht es ganz schlecht aus.
Gleich drei neue Titel sollen da kommen. Godzilla als Ongoing-Reihe, dann haben wir Godzilla Escape the Dead Zone und Starship Godzilla.
Mhm.
Mhm. Das ist deren Batman, sag ich dir.
Ja, irgendwie nicht so ganz mein Thema, ehrlicherweise.
Marvel hat geteased, dass es eine The Death of Silver Surfer Story geben wird, noch im Juni 2025, hat aber vergessen zu erwähnen, wer das machen soll.
Vielleicht wissen sie es noch nicht.
Ach, das wissen sie schon. Wollten sie auch noch sagen. Kommt im Juni angeblich. Mal gucken. Ich finde also für Juni wäre schon, das ist recht frisch nah dran. Also da wäre Kreativteam schon mal nicht schlecht gewesen.
Ja, vor allem, weil das Kreativteam ja auch irgendwann mal Werbung dafür machen möchte.
Ja. Wir haben beide gesehen, weil du hast es mir geschickt, aber ich habe es jetzt auch in den News gesehen. Donny Cates hat seine Rückkehr angekündigt.
Ja, ja. Er hat einen Instagram-Post gemacht und wahrscheinlich auch andere Social-Media-Kanäle und hat gesagt, hey Leute, ich bin zurück.
Ja. Für die, die es nicht mitbekommen haben, seit 2022 hat er sich ziemlich zurückgezogen. Das hing viel mit Erkrankungen, teilweise meines Wissens nach Psycho zu tun, also psychologischer Natur zu tun, aber auch ein Verkehrsunfall, den er erlitten hat. Ja. Denn ist wohl, glaube ich, auch seine Ehe oder Beziehung nicht so gut ausgegangen. Also der hat eine Menge, einen riesen Rucksack mit sich rumgeschleppt und hat sich deswegen ein bisschen von seiner Arbeit als Comic-Autor zurückgezogen. Jetzt hat er angekündigt, dass er bald wieder da ist. Ich bin gespannt.
Meinst du, er macht uns jetzt Crossover weiter?
Oh, ich hoff's.
Ich hoffe auch. Also das war wirklich mein erster Gedanke, war irgendwie Crossover und auch bitte mach das doch noch fertig.
Ja, also er hat ja angeteased, also es scheint ja nicht um Lizenzarbeiten für Marvel und DC zu gehen.
Genau.
Weil er hat angeteased, dass es im seinem Produktionsstudio, wie hieß es, Kids Love Chains heißt es. Und da ist das Zugpferd nur mal Crossover. Das ist eigentlich sein Baby. Ich hoffe es. Wer jetzt keine Ahnung hat, wovon wir gerade reden, das ist eine Image-Comics-Reihe, die er gemacht hat, die im Deutschen erschienen ist.
Genau,
bei Splitter.
Ja.
Wer wirklich mal Bock auf alternative Superheldenkost hat, der guckt da rein. Zwei Bände, glaube ich, bisher waren das, ja?
Genau. Alternativ könnte ich mir vorstellen, dass er Vanish weitermacht.
Ja.
Da habe ich jetzt einen zweiten Band von Skillless Crow bekommen, werde ich in einem der nächsten Folgen auch vorstellen.
Hab gut, sag Bescheid vorher, ich habe mir den zweiten Band nämlich aufgehoben dafür.
Ah,
im Englischen, den habe ich nämlich im Englischen gekauft. Hab mir aber noch nicht gelesen, weil ich wusste, dass wir hier zusammen drüber reden wollen. Deswegen habe ich mir den aufgehoben. Den
gut, lese dass
ich
wir manchmal noch. Ja über Comics sprechen.
Gelegentlich, ja. Soll das vorkommen, ja.
Ja, sag ich dir Bescheid.
Ja, dann reden wir hier zusammen darüber. Ja, genau, also Donny Cates meldet sich zurück. Ich finde das mega gut, weil der Typ hat wahnsinnig viel Potenzial. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich hoffe, er hat sein Leben wieder im Griff. Zumindest so, dass er sich auch in der Position fühlt, wieder tolle Geschichten zu erzählen. Aber das scheint so zu sein.
Ja. Ja.
Ja. Tolle Geschichten. Hoffentlich wird es auch geben zu Mr. Terrific Year One.
Ach, ja. Auch noch dieses Jahr, ja?
Auch noch dieses Jahr. Im Mai schon von Al Letson, keine Ahnung, wer das ist, muss ich wirklich sagen, und Valentin Delandro. Dito, keine Ahnung, wer das ist. Nee. Noch nicht gehört, aber das muss nichts heißen. Dennis Camps kann ich bisher auch nicht. Und
der überzeugt.
Alter, aber wie? Dazu später mehr.
Ja.
Eine habe ich noch. Dann sind wir hier mit 22 durch. Marvel hat angekündigt, Emma Frost White Queen Serie für Juni 2025.
Ja, hatten wir das nicht schon mal irgendwo, dass sie das... Für
stimmt, sie hatten es geteased, jetzt haben sie gesagt, dass es im Juni kommt. Kann sein, dass sie es vorher schon haben und ich habe es einfach vergessen.
Ja, ja. Ich hatte irgendwie so ein Cover oder so vor.
Ja, genau.
Bild, ja.
Cover waren von Greg Land und Joel Jones. Fuck, wer schreibt das? Finde ich gerade nicht.
Wahrscheinlich hast du es sogar verblockt. Wer weiß das schon? Die Hörer werden es noch schreiben. Ja.
Möglicherweise. Nee, verblockt habe ich es nicht, da war ich schon eine ganze Weile nicht mehr. Da komme ich schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber auf jeden Fall, die White Queen startet im Juni 2025 für den US-Markt. Unwahrscheinlicherweise auf dem deutschen Markt.
Glaube ich. Halte ich auch für unwahrscheinlich.
Ja.
Davon können wir vielleicht ganz kurz mal abbiegen. Mhm. Du hattest auch die Psylocke-Single-Serie angefangen zu lesen, ne?
Ich hänge da aber schon hinterher. Ich habe die ersten zwei Hefte gelesen, die ich richtig gut fand und habe mir die anderen beiden jetzt aufgehoben und freue mich drauf, die weiterzulesen. Korrekt.
Geht mir exakt so.
Ja.
Ich habe auch die ersten beiden gelesen, die anderen beiden noch nicht, wegen Zeit.
Ja.
Aber die ersten beiden haben mir super gut gefallen und ich hoffe doch so ein bisschen, dass die Deutschleser das bekommen, befürchte aber das nicht.
Jed McKay macht ja gerade in der X-Men-Hauptserie meiner Meinung nach einen guten Job und bringt dort eine sehr stabile Psylocke. Ich mag die als Figur sehr und deswegen hatte ich Lust auf die Solo-Serie, die vor kurzem gestartet ist, vor 3-4 Monaten. Und habe deswegen in die ersten beiden Hefte reingeschaut und Alter, das war gut.
Also ja,
nicht überragend, das ist halt wirklich richtig, richtig gute, stabile X-Men-Kost. Nicht zu abgehoben, nicht zu prätentiös, aber halt auch nicht unter dem Radar, von wegen wir versuchen mal noch eine weitere Lizenz zu bedienen, damit wir noch unsere 3,99 mehr einnehmen im Monat, überspitzt gesagt. Sondern es war wirklich eine gute Reihe. Also, wenn wer Bock hat, einen Verlag, der zufälligerweise eine Lizenz für Marvel Comics hat in Deutschland, ja, das lohnt sich.
Ja, finde ich auch. Und man muss nicht mal die Hauptreihe gelesen haben, um dem folgen zu können. Das funktioniert komplett losgelöst davon. Zumindest die ersten zwei Hefte. Ich weiß nicht, wie es dann weitergeht, aber ich habe die Hauptreihe X-Men gar nicht gelesen und konnte da sofort einsteigen und hatte nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen.
Wissen wir jetzt eigentlich aktuell schon, wie der X-Men-Neustart in Deutschland läuft? Kommt wahrscheinlich wieder bei Paperback,
ja? Paperback, ja. Haben sie, glaube ich, schon irgendwo geschrieben, wahrscheinlich in dem Forum, dass sie mit den Heften da aufhören und wieder auf Paperback umsteigen, ja.
Okay, wirst du einsteigen?
Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt.
Ich find's stark.
Ich habe gerade so einen großen Stapel mit Sachen, die ich noch lesen will. Und gerade so X-Men sind halt so Sachen, da kommst du immer wieder dran, wenn du dann doch wieder Bock hast.
Du, also im Deutschen sagt das nicht.
Habe ich ja schon. kann ich jetzt nicht wieder zurücknehmen.
Meinen das nicht. nee, also ich habe ja, wir kriegen ja viel Nachrichten so von euch da draußen oder von einigen Leuten da draußen und manche schicken dann auch Sprachnachrichten und dann tauscht man sich so aus. Und dadurch, dass ich selbst ja nun mal primär US-Ausgaben lese und dann gelegentlich so schöne Deluxe-Editionen im Deutschen danach kaufe, habe ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wie oft reguläre deutsche Sammelbandausgaben denn halt auch mal schnell vergriffen sind.
Ja.
Und so, ich habe ja, wie das jetzt hier war, die Panini bringt diese geilen Punisher Garth Ennis Ausgaben ja zum Ennisher und die haben wir uns ja geholt, die sahen ja toll aus und sind auch toll. Ich hatte halt das alles schon so als Sammelbandausgaben, ja. Und dann habe ich die halt auch abgetreten, weil ich brauche das nicht doppelt. Und dann aber mal zu sehen, was manche Leute für Kohle für manche Ausgaben dafür haben will.
Ach so, ja.
Ey, das ist verbrecherisch.
Ja, obwohl man dazu ja sagen muss, dafür stellen sie es erstmal ins Netz.
Ja,
aber ist richtig. Aber die stehen ja noch drin, weil es keiner zu dem Preis gekauft hat.
Vernünftigerweise, ja. Ne?
Deswegen findest du die. Ja.
Und das kriegst du dann teilweise aber auch mit, so zu Ausgaben, die jetzt, was weiß ich, 2-3 Jahre alt sind. Irgendwelche Paperbacks, wo du dir denkst, die müsstest du doch eigentlich noch problemlos bei irgendwelchen Comicshops kriegen. Und dann liegen die da teilweise 60, 70 Euro bei irgendwelchen Secondhand-Händlern. Und ich denke mir, boah.
Ja, die warten halt auf den ersten, der vorbeikommt und es für den Preis mitnimmt. Das stimmt. Mm. Ja.
Hart.
Ach ja.
Hart.
Ja.
Deswegen, aber nochmal zu den X-Men. Also es gibt gerade wieder brutal viele Publikationen aus dem X-Men-Kosmos, muss man sagen. Ich finde Saladin mit Wolverine leider ein bisschen unterwältigend bisher. Die Ultimate-Wolverine-Reihe, auch wenn da keine Konnektivität zwischen besteht, aber ist da nach einem Heft schon um Längen stärker als das, was Ahmed in 4 oder 5 Heften gemacht hat.
Ja.
Aber die Hauptserien mit Uncanny X-Men und von Gail Simone und X-Men von Jed McKay, das ist richtig stabil, sodass ich halt auch wirklich nach 8, 9 Ausgaben noch immer dabei bin.
Ja, trotz allem. Das ist doch schon ein starkes Zeichen.
Ja, genau. Sonst wäre ich schon lange raus. Dafür kommt einfach viel zu viel und ich habe viel zu wenig Zeit. Aber ich lese das wirklich gern. Und selbst das Crossover, was jetzt gerade war, über 4 Ausgaben zwischen den beiden Reihen, war okay. Es war gut okay, wenn das irgendwie Sinn ergibt, was ich gerade sage, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine.
Ja.
Grade,
du hast dich nicht geärgert.
Ich habe mich nicht geärgert, genau. Ja. Und gerade X-Men mit dieser Stationsbasis in Alaska, was sie jetzt aufbauen mit Cyclops als Leader.
Ja.
Aktuell, ey, es ist wirklich X-Men-Feeling durch und durch. Es macht Spaß, muss ich wirklich sagen. Macht wirklich Spaß.
Dann gucke ich vielleicht doch noch rein.
Mhm.
Ergänzend dazu, wenn ich noch sage, ich habe noch Magic, das erste Heft gelesen.
Magic.
Magic, ja. Ihre Solo-Reihe quasi.
Und das war schmerzhaft, oder?
Ach, es war egal.
Genau.
So schmerzhaft war das nicht. Das war ganz nett anzusehen und die Story war so, auch ein bisschen vorhersehbar.
Ja.
Ja. Und ich habe Wolverine Deadpool. Ja.
Oh,
Wolverine
und? Deadpool. Das habe ich nicht gelesen. Wie war das? Er holt tief Luft.
So, wie du es erwarten würdest. Also es war keine große Überraschung. Die haben einen ganz okayen Kniff gefunden, damit da so eine Spannung zwischen den beiden ist.
Ja.
Aber das erste Heft konnte nicht so richtig überraschen.
Ja.
Also
jetzt gerade um Magic und um Psylocke und dann hat man ja auch Mystique. Finde ich erstmal super, dass er auch gerade die Heldinnen aus den X-Men so stark präsentiert und die halt auch fortlaufende Serien kriegen. Und das finde ich ja wirklich mega. Mystique war auch gut von Declan Shelby. Auch wenn ich da jetzt nicht aktuell am Ball bin, auch super starker Einstieg, hat wirklich Spaß gemacht. Kein absoluter Überflieger, ist jetzt keine Hickman-Story oder sowas, aber das macht Spaß, ja.
Mhm.
Finde ich gut, dass das Präsenz kriegt. Ist heutzutage leider sehr wichtig.
Ja, sehr, sehr. Mhm. Und gerade der X-Men-Kosmos gibt da ja auch einiges her, wo man sich da bedienen kann.
Deswegen umso mehr ärgere ich mich bezüglich Magic, weil es halt nun mal meine lieblingsweibliche X-Men ist. Und das liegt nicht an dem Kostüm.
Ach so,
oder an dem knappen Kostüm, sondern tatsächlich an ihrer, an dem Charakter, ich wollte jetzt sagen Figur, das hätte man jetzt auch wieder falsch verstehen können, sondern wirklich an der Art und Weise, wie sie als Charakter aufgebaut ist und den Fähigkeiten, die sie hat und ihre Familienverknüpfung in den Rasputins. Ich mag diese Figur einfach sehr.
Ja.
Ja.
Ich mag die auch echt gerne, wird nicht mitgehen, dass meine Liebste ist, aber ja, ich verstehe komplett, was du meinst und daher hatte ich auch reingelesen. So.
Ja, ich habe da auch reingeguckt, aber das ja. War mir nicht zu gut.
Ja, gut genug. Ja. Ja, ist es auch nicht. Ist es auch nicht.
Aber bei Comic, was? Der möglicherweise gut genug ist, hast du, genau. glaube ich, was mitgebracht. Ja, ich hoffe zumindest gut genug für dich. Erzähl mir davon, Andreas. Erzähl mir davon.
Du hattest ja schon vorgewarnt vor Get Fury oder wie es in Deutschen heißt, Punisher, Mission Fury.
Absolut.
Eine Geschichte, die geschrieben ist von Garth Ennis und deswegen sind die Erwartungen hoch. Die Erwartungen sind riesig, wenn Garth Ennis den Punisher schreibt und er macht was, finde ich, sehr Schlaues, was er jetzt auch häufig gemacht hat in letzter Zeit. Er versetzt den Punisher zurück. Es geht in den Vietnamkrieg. Fury wird gefangen genommen und der Punisher soll, also Frank Castle soll ihn befreien. Und drumherum wird dann so eine Verschwörung, wird ein Fall aufgedeckt, warum er das überhaupt machen möchte, was da passiert ist. Und das Ganze auf 6 Hefte waren es, meine ich, ne? Ja, 6 Hefte. Ich glaub, ich habe ja so meine Probleme mit Kriegsstories. Ich kann mich da oft nicht so richtig reinfinden.
Bist du genau richtig bei Garth Ennis?
Genau, bin ich genau richtig bei Garth Ennis, gerade so die letzten Jahre. Aber er findet oft noch einen tollen Twist da drin. Ne, wenn ich auch so an Sarah zurückdenke, was er geschrieben hat, dann finde ich da doch immer wieder Gefallen dran. Und ich finde auch hier beim Punisher schafft er das wieder durch diesen Überbau, durch diese andere Story, die da miterzählt wird, wo es nicht nur um einen Soldat geht, der in Vietnam durch den Dschungel schleicht und die Vietnamesen sind alle brutal und die Amerikaner sind die Helden, sondern das dreht er halt schön um. Und zeigt, dass beide Seiten gnadenlos sind und dass beide Seiten ihre Last zu tragen haben. Und dass auch ein Fury und ein Punisher halt ihre Motivation haben in diesem Krieg. Und daher fand ich das einen tollen Band, den ich sehr schnell gelesen habe, ein richtiger Page-Turner, der unfassbar brutal daherkommt.
Und parallel, das war ja das, was ich sagte, als die US-Publikation kam, habe ich das ja mitgelesen, haben die angefangen, also Marvel angefangen, diese Red Band Edition zu Bloodhunt und Wolverine Revenge und so weiter zu bringen. Und dann liest man aber gleichzeitig Get Fury und kriegt dort massivst brutalere Elemente um die Ohren gehauen. Nicht in einer sogenannten Red Band Edition. Und ja, das war schon irgendwie albern.
Ja, komplett. Also ich verstehe auch gar nicht, warum es da Red, also dann hätte das Red Band sein müssen.
Absolut. Das ist zum Längen gorehafter als alles, was ich bisher unter diesen Red Band Editions gesehen habe.
Ja. Also die schrecken wirklich vor gar nicht zurück. Dieser Schrecken des Krieges wird ja komplett gezeigt.
Man muss da sagen, also Garth Ennis schreibt und Jason Burroughs zeichnet. Ihr wisst, was das für ein Gespann ist, ja. Diese beiden müssen definitiv eine Paartherapie machen. Wahrscheinlich ist das deren Paartherapie.
Ja, das ist das Ergebnis dessen.
dass das Auge rausfliegt.
Ja, ja.
Boah!
Daher, ich wurde gar nicht enttäuscht von dem Band. Ich habe den echt gerne gelesen.
Ja.
Soweit man das sagen kann bei den Bildern, die man da so bekommt. Ich glaube, für die Leute da draußen ist aber nochmal gut zu wissen, die jetzt so die ersten, weiß nicht, die erste Collection, die ersten zwei von Garth Ennis und dem Punisher gelesen haben. Das ist nicht das, was ihr hier bekommt. Hier bekommt man wirklich den Frank Castle, der noch nicht der Punisher ist, der im Vietnamkrieg ist, der eine Frau zu Hause hat, die auf ihn wartet. Der diesen Schritt noch nicht gegangen ist. Oder noch nicht gehen musste. Ja, seine Frau lebt ja noch. Und ich glaube, da ist der größte Unterschied und da ist auch ein Missverständnis, das entstehen könnte, wenn man da im Laden vorsteht und sagt, Punisher, ja, nimm ich mal mit.
Wenn du geschätzt, würde ich mal versuchen, das ein bisschen einzuordnen, was Panini hier meiner Meinung nach gemacht hat und wo dieser Band eigentlich hingehört. Ja.
Ja.
Du hast das gerade schon richtig angedeutet mit den Punisher Collections. Das sind ja 4 Bände bisher, wird doch erstmal eine Weile so bleiben. Und wir haben ja in der ersten Punisher Collection diese alte Marvel Knights-Reihe.
Ja.
Das ist die er mit Steve Dillon zusammen gemacht hat. Das heißt, da kriegen wir Punisher à la Preacher. Ja, mit dreckigem Humor, grenzwertigem Humor und ganz Figur. Und ab dem zweiten Band ging ja dann Punisher Max los. Was ein ganz anderes Level war, was düster, nihilistisch, teilweise misanthropisch war, mit das Finsterste, was man im Marvel-Universum überhaupt lesen kann. Was Panini jetzt hier mit dieser Ausgabe gemacht hat, ist Name-Dropping, wie wir es bei Batman kennen. Das heißt, irgendeine Geschichte, die irgendwie in Gotham handelt, aber eigentlich gar nichts mit Batman zu tun hat, wo dann aber Batman als auf dem Cover gedruckt wird, damit man es verkauft. Hier gibt es kein, in diesem Comic kommt Punisher nicht vor, wie du gerade sagtest. Das ist keine Punisher-Story. Das ist eine Nick Fury-Story, in der Frank Castle vor seiner Zeit als Punisher als Teilprotagonist mitagiert. Und ja. Inhaltlich ist diese Geschichte eine Fortsetzung der Fury-Max-Erzählung von Garth Ennis, die nach Punisher Max geschrieben wurde. In den alten Marvel Max Sammelbänden, in der ursprünglich auch Punisher Max erschien, da gab es ja der erste Band war ja Punisher Born, dann ging dann später Punisher Max los und als das dann beendet wurde, ich weiß nicht, das waren 65 Ausgaben, also Hefte, glaube ich, waren das.
Ja.
Und die Sammelbände dann durch war. Dann kam die 12 Ausgaben umfassende Reihe Fury Max, die meiner Meinung nach in dem gesamten Punisher-Kosmos das Beste ist, was Garth Ennis jemals geschrieben hat, weil das war ein unfassbarer Sog. Und das hier, Get Fury, beziehungsweise Mission Fury, ist vom Plot her eine Fortsetzung davon. Mhm. Dieser vietnamesische General, den du dort siehst, das ja. ist eine essentielle Figur aus dieser Fury-Max-Erzählung. Eine essentielle Figur, die hier diese Geschichte erzählt. Das ja. ist eine inhaltliche Fortsetzung davon. Und daher ist das auch eine Nick-Fury-Story und keine Punisher-Story. Das ist ein Name-Dropping. Ja.
Ja.
Und das sollte man wissen. Und es wäre meiner Meinung nach sogar hilfreich, Fury-Max, was in der Punisher Collection Band 4 enthalten ist, vorher zu lesen. Ist kein Muss, genau, ist kein Muss, weil du hast es, glaube ich, vorher nicht gelesen.
Nein, habe ich nicht nochmal gelesen. Ne.
Kann man auch so lesen, aber ich habe die erste Seite aufgeschlagen und habe Trang heißt er, glaube ich, der General, der Vietnamese, gesehen und dachte, ach du Gottes Willen. Weil wenn du den kennst und diese Story gelesen hast im Original, dann kriegst du ganz dezente Gänsehaut.
Okay.
Das ist echt, heftig.
Da muss ich das vielleicht nochmal machen.
Mhm.
Ich musste sofort natürlich an Platoon denken.
Oh ja.
Das ist, glaube ich, der Titel, den er vorher nochmal mit dem Punisher und Frank Castle eigentlich auch erzählt hat, also Garth Ennis. Und es trifft einen ähnlichen Ton.
Genau. Das handelt ja in dieser Zeit.
In derselben Zeit.
Ja, ja.
Obwohl Mission Fury schon deutlich brutaler ist.
Ja, um Längen.
Ja. Ich verstehe übrigens gar nicht, warum man aus Get Fury Mission Fury gemacht hat. Also, ich glaube, beides wäre verständlich für den Deutschen. Aber das sind Dinge, über die braucht man sich streiten. Da sind wir nicht mit in der Diskussion.
Absolut. Auf jeden Fall ist es lohnenswert, unabhängig davon, ob man das davor gelesen hat oder nicht. Das kann man auch alleinstehend lesen. Sollte man meiner Meinung nach auch von den Marvel-Publikationen im letzten Jahr, war das für mich einer der stärkeren Titel dort. Ich finde es schön, dass Panini das gebracht hat. Ich hoffe, dass noch genug vom Ennisher und auch von Fury insgesamt kommt, damit noch eine fünfte Collection rauskommt, die Panini den hoffentlich irgendwann bringt. Da würde ich mich sehr darüber freuen, weil ich natürlich diese Ausgaben da irgendwie drin haben will. Ja.
Exakt, so lange stelle ich mir so ins Regal, aber ja, ich weiß genau, was du meinst.
Ja.
Kommen wir doch vom Brutalen zum Deprimierenden, oder?
Ja. Ja. Lass uns einen ganz kurzen Jingle einspielen, damit ich mir noch einen Kaffee holen kann.
Machen wir so.
Sind wir zurück? Wir sind zurück.
Wir sind sowas von zurück.
Ich habe einen frischen Kaffee in meiner schicken Pautasse.
Mm.
Mm. Werbung.
Ich habe ein wunderschönes Buch in meiner Hand, erschienen beim Skin des Crow Verlag, was wir beide gelesen haben. Ich glaube, du hattest das auch schon im Englischen gelesen, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe es jetzt ich das erste Mal gelesen. Und habe es mir aufgehoben, ich wollte es lesen und dann kam die Ankündigung von Skinless Crow, dass sie es im Deutschen haben, dass sie die Lizenz besorgt haben und dann habe ich gesagt, okay, dann warte ich. Ja, wir haben ein wunderschönes Buch beide in der Hand. Erzähl uns mal, was daran so wunderschön ist.
Erstmal ist es wunderschön, dass wir Royal City von Jeff Lemire im Deutschen bekommen. In einem Hardcover, gesammelt 14 Hefte zwischen zwei Hardcover-Deckeln.
Mhm.
Es ist alles bedruckt von außen. Und das ist wunderschön. Also auch die Seiten, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Wie nennt man die gegenüberliegende Seite vom Spine? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Es gibt einen Namen dafür.
Bestimmt. Ich weiß es nicht. Aber auch der ist bedruckt mit unserem Protagonisten auf eine sehr interessante Art und Weise.
Ja.
Und es sieht klasse aus. Also ich möchte es mir so oder so ins Regal stellen, ob mir das Buch gefällt oder nicht. Also ob mir der Inhalt gefällt oder nicht. Ja, möchtest du da noch was hinzufügen?
Ich habe festgestellt, dass diese Methodik der Seiten, also quasi wenn ihr das Buch nehmt und nicht den Buchrücken habt, sondern es auf die andere Seite dreht, jetzt bei Crosscut auch verwendet wurde. Ich weiß aber nicht, bei welchem Titel.
Ja, wir haben das bei Kikis Lieferservice in der Limited Edition auf jeden Fall.
Okay.
Das hatte ich meiner Frau geschenkt und da ist es auch so. Da ist es ja auch bedruckt.
Das scheint jetzt also Mode zu werden und ich finde das mega. Ich habe so auf Instagram so öfter mal eine Künstlerin gesehen, die das so
malen, ne?
Ja, die das per Hand bemalt hat, so was weiß ich, Herr der Ringe zum Beispiel. Gut, da ist eine Menge Platz. Und da dann halt das Auenland draufgezeichnet hat.
Ich glaube, wir haben dieselbe gesehen, ja.
Ja, mega gut. Und das ist hier auch. Und das ist natürlich ein richtig krasses Gesamtkunstwerk, irgendwie, wenn du das Buch in der Hand hast und dann so hin und her drehst und überall Artworks und so weiter drauf hast. Ja, und selbst unten auf der Unterseite einfach nur diese Grauschaffierungen, die zum Hintergrundbild passen. Ja, das ist schon sehr nice.
Ja.
Kannst du mir sagen, warum da Compendium 1 draufsteht? Oder soll ich es dir sagen?
Ich kann es mir sagen, weil du es mir mal gesagt hast. Ich glaube, wir hatten auch hier drüber gesprochen, hattest du mir gesagt. Ich habe es nur schon wieder verdrängt.
Ja.
Jeff Lemire hat schon angekündigt, dass er weitermachen wird.
Ja.
Obwohl diese 14 Hefte eigentlich eine, und das nehme ich schon mal vorweg, finde ich, sehr runde, abgeschlossene Story erzählen.
Genau.
Wo ich nicht auf die Idee gekommen wäre, dass man da noch was Neues zu bräuchte, hat er trotzdem angekündigt, Royal City fortzusetzen.
Genau. Also es ist eine mit 14 Ausgaben umfassend abgeschlossene, eigentlich abgeschlossene Maxi-Serie, die jetzt angekündigt, vor einiger Zeit schon angekündigt wurde, dass da nochmal eine neue Miniserie, glaube ich, hinten dran kommt. Auch wenn ich glaube, gelesen zu haben, aber hier bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass sich das auf einzelne Figuren bezieht und jetzt nicht einfach eine inhaltliche Fortsetzung oder eine Komplettfortsetzung ist, sondern Charaktere weiter definiert werden sollen, wenn ich es recht in Erinnerung habe.
Hätte mich auch gewundert, wenn man es anders macht.
Ja.
Weil einige Figuren sind auserzählt.
Richtig.
Also wirklich, wirklich final, da möchte ich auch gar nicht mehr drüber wissen. Klingt viel böser, als ich es meine, weil es so gut und intensiv in diesem Buch ist.
Ja. Soll ich ganz kurz mal umreißen, worum es geht?
Sehr gerne.
Es gibt mehrere Figuren, die im Zentrum der Handlung stehen, aber eigentlich geht es primär um Patrick Pike, einem Autor, der aus Royal City kommt, einem Ort, der eher als Industriestadt, so mittelgroße Kleinstadt, verstanden werden kann. Da gibt es eine riesengroße Firma, oder eine Fabrik, in der nahezu alle, die in Royal City leben, arbeiten. Unter anderem auch fast seine gesamte Familie, nur er nicht. Er hat es geschafft, da rauszukommen aus seiner Arbeiterfamilie. Er ist Autor geworden, Romanautor geworden und hat einen Mega-Erfolg hingelegt. Seitdem sieht es aber ziemlich doof aus. Sein zweites Buch ist weitestgehend gescheitert und es gibt kaum Leute, die sagen, dass das irgendwie auch nur ansatzweise an seinen Erstlingserfolg anknüpfen konnte. Das hat Gründe, wie wir erfahren. Weswegen er dann irgendwann in seine Heimatstadt zurückkommt, um irgendwie auf Findung zu gehen, weil die Deadlines für sein drittes Buch mittlerweile immer weiter nach hinten verschoben wurden, weil er es einfach nicht auf die Kette bekommt, da Material bei seinem Agenten abzugeben. Ich habe mich da sehr drin wiedergesehen, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall kommt er wieder nach Haus und versucht, ein bisschen Konnektivität zu seiner Vergangenheit aufzubauen, weil seine Ehe ist auch gerade am Scheitern, mehr oder weniger. Er ist mit einer Schauspielerin verheiratet, die mehr am Set unterwegs ist, als zu Hause zu sein. Aber dann passiert auch was mit seinem Vater. Sein Vater kriegt einen Schlaganfall, liegt im Krankenhaus, ist dem Tode nahe. Und irgendwie wird eine Familie, die nicht mehr wirklich zusammen als Familie funktioniert, wieder zusammengeführt in irgendeiner Form. Und es wird sehr deutlich, dass da ein großer Schatten in der Vergangenheit dieser Familie liegt, wo noch keiner geschafft hat, den wirklich aufzuarbeiten.
Ja.
Ganz grob.
Ganz, wirklich ganz grob. Aber eigentlich auch genug. Denn, und das klingt jetzt viel böser, als ich es meine, viel mehr ist da auch nicht drin.
Ja.
Denn Jeff Lemire macht das, was er am allerbesten kann, Familiengeschichten erzählen und die sehr fein und sehr filigran ausloten.
Ja.
Mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Und das ist das, was es für mich dann auch ausmacht. Wir haben eine Zeit lang sehr viel Jeff Lemire gelesen. Also als Black Hammer rauskam, so die 2 Jahre danach gefühlt, war der deutsche Markt komplett geflutet mit seinem Namen.
Mhm.
Und wir haben irgendwie jeden 2. Monat über einen neuen Titel von ihm gesprochen.
Ja.
Jetzt war eine Zeit lang nichts und Skinless Crown ist angekündigt. Ich habe mich ja sehr darüber gefreut, denn er zeichnet ja auch selber und hat seinen markanten Stil, in dem wir entweder Frontal- oder Seitenansichten bekommen.
Mhm.
Die Figuren bewegen sich immer nur im 90-Grad-Winkel in dieser Welt.
Lemire hat seinen Stil. Ja.
Genau, und er hat seinen Stil, aber er passt perfekt.
Ja, ja.
Er passt perfekt zu dem, was er tut und das auch hier wieder. Und als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, das ist das, wofür ich den Mann mag. Diese Geschichten, die er hier erzählt, das ist genau das, was ich von ihm lesen will, weil damit kriegt er mich.
Ja, also mir ist mal aufgefallen, dass ich immer dann sage, dass der Zeichenstil perfekt passt, wenn die Ausgaben oder der Comic richtig gut geschrieben ist. Ich weiß nicht, ob das eine Kompensationsmaßnahme meinerseits ist, dass ich sage, okay, so komme ich auch mit dem recht eigenen Zeichenstil besser klar. Eigentlich gefällt er mir ganz gut, auch wenn der kein künstlerisches Auge hat, sondern tatsächlich einfach nur Leser beziehungsweise Konsument bin, hier auch sehe, da machen andere schon ganz andere Sachen. Ja. Aber es passt halt irgendwie zu seiner Art und Weise, Comics zu erzählen. Und je besser die Comics geschrieben sind von ihm, desto besser fühlen sich diese Zeichnungen dazu auch immer an.
Ja.
Und ich muss sagen, fühlen ist so ein ziemlich krasses Stichwort bei dieser Geschichte, habe ich das Gefühl.
Ja.
Weil ich sehr, sehr viele Sachen gefühlt habe, während ich mich in 2 Tagen durch diesen Band durchgearbeitet habe, teilweise sogar an einem, weil ich habe wirklich nur die letzten 2 Hefte am 2. Tag gelesen.
Ich glaube, wir haben uns 3, aber es ist so ein Page-Turner.
Absolut.
Also, man durcharbeiten ist eigentlich das falsche Wort, man fliegt dadurch.
Ja.
Also es fühlt sich in keinem Moment wie Arbeit an, aber emotional ist das schon eine Achterbahnfahrt, auf die du dich da begibst.
Die ist aber ziemlich weit unten. Also eigentlich ist man nur immer im Talflug. Also Achterbahnfahrt ist da nicht viel, weil es gibt keinen Auf. Es gibt nur abwärts. Und ich habe dann auch so nach der Hälfte habe ich mir gedacht, meine Fresse, was tue ich mir hier eigentlich gerade an?
Ja, ich glaube, da hatte ich dir auch geschrieben. Ne?
Ja.
Da hatte ich auch geschrieben irgendwie.
Da war ich schon durch.
Da warst du schon durch und ich war mal wieder an einem Tiefpunkt dieser Geschichte, also an einem emotionalen Tiefpunkt angekommen. Ja. Hey, Gott, für die gute Laune ist das hier nichts. Also da liest du jetzt nicht, wenn du denkst, oh, jetzt was Aufbauendes. Aber es zieht mit. Und es erinnert mich daran, was ich an Jeff Lemire wirklich stark und gut finde.
Ja.
Wenn er selber irgendwo alleine was schreiben darf.
Es ist ein Comic, der sehr viel sich um Einsamkeit dreht. Es ist ein Comic, und da müssten wir vielleicht auch für potenzielle Lesende eine kleine Triggerwarnung aussprechen, wo es auch um Suizid geht. Suizidgedanken geht. Das heißt, wenn man da eher denn nicht zu neigt, dann sollte man diesen Comic tatsächlich nicht lesen. Muss ich wirklich sagen. Weil das ist ein Thema, das hier sehr, sehr offen angesprochen wird und teilweise auch exzessiv thematisiert wird, so dass es mir schon ziemlich aufgestoßen ist. Und damit, das meine ich jetzt nicht im Negativen aufgestoßen,
aber
sondern
fällt halt sehr stark. Ne?
Also ja, es war schon heftig.
Darüber nach, was da passiert. Ja,
ja, also ich sag mal so, als ich so manche Momente in diesem Comic gelesen habe, habe ich gesagt, wow, ich bin gerade sehr froh, dass ich in meinem Leben recht stabil zurechtkomme. Also ich wüsste nicht, wie das Leute, die das nicht über sich sagen können gerade, das aufnehmen würden. Ja?
Ja.
Daher seid da ein bisschen vorsichtig, wenn ihr da gerade vielleicht nicht so stabil aufgestellt seid. Dann könnt ihr das ganz schön reinhauen.
Ja, glaube ich auch.
Ich habe es am Ende hin für mich sehr, und ich möchte halt logischerweise nicht auf diese Mega-Prämisse, um die es hier tatsächlich nachher geht, eingehen, weil das soll jede Leserin und jeder Leser für sich selbst entdecken. Für mich habe ich das sehr verglichen mit dem Impact, den ich damals hatte, als ich die TV-Serie Six Feet Under das erste Mal geschaut habe. Diese HBO-Serie. Das war so für mich, glaube ich, das erste TV-Format, was mich schreiend zum Heulen gebracht hat. Gerade zu Ende hin. Jeder, der das Serienfinale von Six Feet Under gesehen hat, würde wissen, was ich meine.
Okay.
Da gibt es niemanden, der da nicht am Boden lag. Und ähnlich ist es hier auch. Die Stärke dieses Comics liegt im Ende. Die letzten 3 Ausgaben haben einen sehr, sehr nicht guten Twist oder positiven Twist gebracht, aber haben gezeigt, wie gekonnt man einen Comic und eine Geschichte zu Ende bringen kann, ohne überproportioniert zu sein, ohne prätentiös zu werden und unglaubwürdig zu werden. sondern wirklich auf natürliche Weise, auf eine natürlich funktionierende Weise eine Geschichte zum Ende zu bringen, die einen so runtergeholt hat und dann man wirklich sagt, dieses Buch zuschlägt, das war gut.
Ja, ja, genau. Und das beschäftigt einen noch ein bisschen.
Ja.
Das bedeutet aber auch gar nicht, und da würde ich ein bisschen widersprechen, es gibt in den letzten drei Heften auch schon für einige Figuren ein sehr positives Ende, weil man auch mal sehr offen miteinander über gewisse Dinge sprechen kann.
Das auf jeden Fall, ja, das so. Auf jeden Fall. Aber das, dieser Grunddowner der Geschichte, der geht nicht weg.
Nein, der geht ja gar nicht weg, aber trotzdem passiert Personen in diesem Comic auch was Gutes. So,
ja.
Sie kommen da besser raus, als sie reingegangen sind. Nicht alle, aber ein paar, und das macht es vielleicht auch so nahbar und so realistisch, dass man merkt, da sind wirklich Konflikte da, die behandelt werden und wo Menschen miteinander interagieren auf eine Art und Weise, die man vielleicht selber schon mal erlebt hat oder die man sich gut vorstellen kann.
Ja.
Und das ist die große Stärke des Comics, ist es für mich, glaube ich, dass du so Figuren hast, denen du abnimmst, dass Menschen so sind, dass sie sehr menschlich handeln.
Das ist ein Punkt, das wollte ich auch gerade sagen, ja. Er hat es wirklich geschafft, hier glaubhafte Figuren zu schreiben, weil ich habe am Ende wirklich diverse Figuren gehabt, wo ich einfach nur das Gefühl hatte, ich wünschte mir, dass es denen besser geht oder dass sie irgendwie mit ihrem Leid besser klarkommen. Man hat es halt wirklich, auch wenn es nur fiktionale Charaktere sind, sind sie nahbar geworden, sind sie direkt ans Herz geschrieben worden und man konnte es nachempfinden. Manche Sachen, die da passiert sind, hat man selbst erlebt im eigenen Umfeld oder im Bekanntenkreis oder was auch immer. Ja. Das ist halt eine sehr menschliche, natürliche Geschichte, die ziemlich nahe geht. Ja.
Ja. Und ich bin sehr froh, dass Guinness Crones das gebracht hat.
Mhm.
Wir müssen auch da über Preise sprechen. Denn der Band kostet 50 Euro, was im ersten Moment nach sehr viel klingt. Aber im Verhältnis zu dem, dass ich eben ein Paperback vorgeschlagen habe für 27 Euro, da muss ich sagen, ist man doch hier deutlich, deutlich besser bedient. Für die 408 Seiten, die man bekommt, im Gegensatz zu den 195 auf der anderen Seite. Mit einer deutlich schickeren Ausgabe hier. Ich glaube, es hat dieselbe Größe. Ja, ist ein paar Millimeter größer als ein Panini Paperback. Ganz, ganz tolle Ausgabe. Ich freue mich riesig, dass wir die bekommen haben. Und ist auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die davon nicht komplett abgeschreckt sind oder das derzeit lieber meiden möchten, so ein Gefühlschaos. Wenn ihr darauf Lust habt, dann greift da auf jeden Fall zu.
Absolut, ja. Also wir hatten ja das ja schon mal, wir hatten uns ja, glaube ich, auch mit Tom mal über die Preisgestaltung unterhalten und man darf halt nicht vergessen, also ich mache jetzt Anführungszeichen, als gefühlter Ein-Mann-Verlag, solche Titel ranzubringen, die normalerweise eher, also ich hätte Warrior City zum Beispiel bei Splitter gesehen, ja. Da hätten wir es aber nicht in so einer Ausgabe bekommen, wahrscheinlich.
Nee.
Ja, als geschlossen mit einem Band, wo Panini wahrscheinlich drei Paperbacks draus gemacht hätte. In einem Hardcover, dennoch mit diesem Seitenschnitt hier, der bedruckt ist. Das ist ein bisschen teurer. Da hätte man, so eine Ausgabe hätte man möglicherweise vor, keine Ahnung, 8 Jahren vielleicht auch für 40 Euro bei einem anderen Verlag bekommen. Der wäre aber deutlich größer und finanziell vielleicht auch flexibler gewesen. Daher verstehe ich, wie solche Preise zusammenkommen und bin ich denn ehrlich gesagt auch vollkommen, oder finde ich denn vollkommen nachvollziehbar, dass man für die Titel, die der Verlag dafür bringt,
ja,
denn die Preise auch bezahlt, weil diese Titel würde man sonst hier nicht sehen. Das ist Fakt.
Genau. In diesem Fall bei Skinscrow auch nicht limitiert, was nicht bedeutet, dass es nicht immer ausverkauft sein wird, aber wir sind nicht bei dieser 333 oder 444 Limitierung. Trotzdem, also meine Social-Media-Bubble sagt, wenn ihr das lesen wollt, sichert euch lieber früh als spät ein Band davon. Der Skinless Crow Verlag wird auch nicht riesig viele davon gedruckt haben. Und das Interesse ist gerade vollkommen zu Recht sehr hoch.
Ja. Also das ist mal wieder ein Jeff Lemire Comic, wie man ihn kennt. Ja, wie man ihn kennt. Background ist, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, die Geschichte ist ursprünglich bei Image erschienen. In den Staaten 2016, ich glaube zwischen 2016 und 2017, 18, also ja. 18 sogar.
18 steht drin, ja.
Ja, danke. Ist also schon ein Moment her. Daher sehr schön, dass wir es jetzt auch im Deutschen haben.
Ja, Ja, sehr, sehr schön. Und ich glaube, mehr möchte ich zu dem Band gar nicht hinzufügen. Lest den unbedingt, Leute. Der ist jetzt schon auf der Liste der Top-Comics für dieses Jahr für mich. Mhm. Das wird schwer, den da runterzudrängen.
Ja. Ich bin gespannt, was noch kommt, aber das wird auf jeden Fall ein Kandidat.
Ja.
Hast du uns noch eine Medienempfehlung mitgebracht?
Ja, eine sehr egoistische.
Oh.
Ich habe mit Ente zusammen den anderen Podcast Fables,
ja,
wo wir diese Zwergen und Elfen und so aus Aran besprechen, die bei Spieler erscheinen. Und wir haben ein neues Format angefangen, und zwar SideQuest, weil wir festgestellt haben, wir haben sehr weit vorproduziert. Und haben festgestellt, umso weiter wir vorproduzieren, weil wir jede Woche aufnehmen, aber alle zwei Wochen nur eine Folge kommt, verlieren wir halt auch das Feedback ein bisschen. Du gibst uns heute Feedback und wir sagen für dich gefühlt dann in 10 Wochen, ah, danke für das Feedback, wir lassen das aber jetzt einfließen. Daher wollten wir die Lücken ein bisschen füllen und haben angefangen, in der ersten Sidequest-Folge Hawkmoon von Splitter zu besprechen. Ein komplett anderes Fantasy-Comic. Wenn ihr euch für Fantasy interessiert, aber nicht für die Elfen, habt da mal ein Auge drauf. Da kommen jetzt auch unregelmäßig andere Sachen. Also kein Format, was jetzt regelmäßig kommt. Aber wenn wir mal wieder so weit vorne sind und Bock haben, was anderes zu lesen oder einen Film geguckt haben, alles, was um Fantasy dreht, dann bringen wir das in dem Format. Daher diese Woche eine egoistische Medienempfehlung. Und eine nicht egoistische noch schnell hinterher. White Lotus Staffel 3 ist angelaufen. Leute, wow, Abo. Erste Folge schon fantastisch. Ich bin mittendrin.
Ich habe Staffel 2 noch nicht geguckt.
Oh.
Sollte ich?
Ja, unbedingt. Ich finde die Serie so gut. Ist einer meiner Liebsten. Ja.
Ich schaue gerade The Agency auf Paramount mit Michael Fassbender. Die ist jetzt fertig gewesen. Da habe ich jetzt irgendwie so 2, 3 Folgen, glaube ich, geschaut. Das ist jetzt nicht meine Medienempfehlung, die ich mitgebracht habe, wollte ich jetzt aber gerade passend dazu erzählen. Die gefällt mir auch sehr. Ich habe ja so eine Affinität für Spionagegeschichten. Liebe ich ja sehr. Ja, Slow Horses ist genau mein Ding. Oder, wie hieß er? Bubedabe König.
Nicht Gras.
Nicht Gras, sondern Tinker, Taylor, ich verkriege immer mal zusammen. Ja. Die Spy-Geschichte mit Gary Oldman, die liebe ich auch sehr.
Mhm.
Ja. Meine Medienempfehlungen sind aber 2 Filme. Und mal wieder Mediatheken unserer Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe ja schon mal gesagt, schaut da öfter mal rein. Da gibt es jetzt aktuell wieder 2. Und zwar in der ZDF-Mediathek von Lynn Ramsey, den Film mit Joaquin Phoenix, A Beautiful Day, so heißt er im Deutschen. Eigentlich heißt der Film You Were Never Really Here. Ja. Ist ein sehr finsteres Drama, was vor Joker kam. Das kann ich nur empfehlen. Und dann in der Arte-Mediathek, einer der womöglich besten Filme, die jemals gedreht wurden, von Sidney Lumet aus dem Jahr 1957, Die 12 Geschworenen, das Original. Ja. Im Original heißt er 12 Angry Men. Meiner Meinung nach das beste Kammerspiel, das jemals auf Leinwand zu sehen war. Zwingende Empfehlung, ist einer meiner Lieblingsfilme. Meiner absoluten Lieblingsfilme, und der ist gerade in der Arte-Mediathek. Und den kriegt man nicht alt, dieses Original. Das, es gab nochmal mit James Gandolfini, also Tony Soprano, James Gandolfini, gab es nochmal so ein TV-Remake. Das gab es öfter mal so bei Prime-Video und so weiter, aber das Original ganz selten.
Ja, okay, die 12 Geschworenen, ja.
In der Arte-Mediathek, unbedingt gucken. Ein grandioser Film mit Henry Fonda in der Hauptrolle.
Ja. Ist notiert, ist notiert.
Meine Medienempfehlung. So.
Sehr schön. Damit sind wir für diese Woche durch. Wir haben, glaube ich, ganz gut geliefert. Dafür, dass wir eigentlich immer maximal eine Stunde machen wollten, sind wir ein bisschen drüber.
Ja, tut uns leid.
Ein bisschen, aber auch eigentlich nicht. Wenn euch das Ganze hier gefällt, was wir machen, und ich weiß, ich habe schon oft erwähnt und es nervt ein bisschen, aber bitte, bitte bewertet uns doch gerne auf den verschiedenen Plattformen, hinterlasst da einen Kommentar. Wenn ihr uns auf iTunes bewertet, schreibt auch gerne 2, 3 nette Worte dazu oder 2, 3 Worte des Hasses, je nachdem, wie ihr gerade bewertet. Wir freuen uns über beides, über eins ein bisschen mehr. Welches könnt ihr euch selber aussuchen?
Mhm. Danke dafür.
Und damit wünsche ich euch eine erfolgreiche und schöne Woche, wenn ihr das auf einen Montag hört, und sonst sowieso einen schönen Tag, wenn ihr es wann anders hört. Und dir, Emo, vielen Dank für deine Zeit.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.